ein riesen Brimborium. Hochsicherheitszone. Konvois mit panzerten Limousinen, Podiumsdiskussionen, die Panels heissen, unverschämt höhere Hotelpreise, Pizza Margherita für 40 Franken und alle zusammen so: Let's save the world for a better tomorrow and a happy yesterday. Oder irgendwie so. Nächste Woche findet in Davos wieder das WEF statt, das World Economic Forum. Es ist ein Treffen im Zeichen von der ganz grossen Krise, von der Machtgelüste der USA, von China, von Russland, vom Krieg in der Ukraine, den Problemen im Nahen Osten, im Ausland, im Iran. Es ist ein Treffen im Zeichen von Donald Trump. Der wird nämlich in Davos erwartet. Und, auch interessant, es ist das erste Treffen seit 600 Jahren gefühlt, wo nicht mehr Klaus Schwab der Chef ist. Wir fragen uns heute im Politbüro, lohnt sich der Aufwand für das WEF heute noch? Kommt auch einmal etwas raus bei diesem WEF? Und wird der Bundesrat Trump nächste Woche zur Seite nehmen und sagen, sieh, dass man denen zählen? Über all das reden wir heute in der neuen Folge vom Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Heute mit dabei im Studio in Zürich Jacqueline Büchi und Mario Steigle. Ich heiße Philipp Losen. Heute zusammen.
Heute zusammen.
Salut miteinander.
Also, wir fangen mit einer Blitzrunde an. Mario, Jacqueline, wer ist der Borgenbrände? Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig sage.
Der neue Chef vom WEF.
Sehr gut. Und ehemaliger Außenminister von Norwegen. Wer sind Larry Fink und der André Hoffmann?
Das sind die beiden Co-Chairs vom WEF, die beiden neuen Co-Chefs.
Und im richtigen Leben?
Chef von BlackRock und André Hoffmann ist von der Roche-Dynastie. Der Vizepräsident von der Roche und der wichtigste Vertreter von der Familie im Moment bei Roche.
Der hält dich super. Wer ist der Alois Zwinki?
Das ist der Mann eins hinten dran, der schon lange beim WEF ist, Schweizer Vertreter und auch recht wichtig, weil er quasi die Schweizer Bindungen soll heben, so vom WEF in die institutionelle Schweiz rein.
Und dass er Schweizer ist, das merkt man im Nachnamen. Und letzte Frage, wer ist der Tim Speicher?
Der...
Darf man googeln?
Ja, das ist ein junger Goalie, gerade verkauft worden vom FCB an FC Thun. Das war ein bisschen spässlich. Was ich raus will, ist Folgendes. Der Klaus Schwab, habe ich nicht erwähnt, der ist nicht mehr dabei. Der Gründer vom WEF mit der unnachahmlichen englischen Aussprache. Warum ist er nicht mehr dabei?
Er ist über die Vorwürfe von einem anonymen Whistleblower gestolpert schlussendlich. Es hat geheißen, der Schwab und seine Frau hätten Gelder vom WEF für persönliche Zwecke verwendet. Unter anderem ist es da um Massagen und Luxusreisen gegangen. Eine Untersuchung hat dann zwar später keinen Hinweis auf ein wesentliches Fehlverhalten ergeben. Es ist aber so gewesen, nachdem die Vorwürfe aufgekommen sind, hat der Stiftungsrat sich damals, das war im letzten April dann gewesen, einstimmig dafür ausgesprochen, ohne den Klaus Schwab weiterzumachen. Und wie das dort alles vonstatten gegangen ist, was hinter den Kulissen passiert ist, das weiss man natürlich nicht bis aufs Letzte, aber es ist ein bisschen davon auszugehen, dass sich da über die Jahre einiges angestaut hat und die Whistleblower-Vorwürfe dann am Schluss einfach ein bisschen auch noch ein Grund gewesen sind, einen Schlussstrich zu ziehen. Unsere Kollegen Christian Zürcher und Jorgos Brusos haben sich letztes Jahr mit dem Abgang befasst und haben mit vielen Leuten geredet und in ihrem Artikel haben sie ein bisschen ein Bild gezeichnet von einem Mann, der über die Jahre immer rechthaberischer und verletzender geworden ist gegenüber den Mitarbeitenden, auch gegenüber hochrangigen Leuten und dass sich da so ein bisschen eine Stimmung zusammengebraut hat, die dann am Schluss zu dem eher unräumlichen Abgang geführt hat.
Wenn man noch ergänzt, oder? Ich meine, der Klaus Schwab ist Jahrgang 1938. Der Mann war 86 gewesen, oder? Und die Nachfolgelösung ist einfach auch wie ein Mühlstein um WEF im Hals gehangen. Es war immer unklar gewesen, wer wird die Nachfolge übernehmen. Der Klaus Schwab hat gesagt, ja, hey, schon etwas im Petto, aber es war wie nicht klar gewesen. Und ja, es hat auch halt in der Organisation, wo zum Teil sehr junge Leute auch geschafft haben, oder, auch das Gefühl ist rum gewesen, dass da einfach, dass es nicht Führung gab mit der Erneuerung und so die Unterströmung ist in dieser Organisation auch stark vorhanden gewesen. Also so eine Dissonanz, die geherrscht hat, oder?
Offensichtlich hat er ja dann einfach auch ein bisschen den Zeitpunkt, den guten Zeitpunkt verpasst, um zu gehen. Also wenn er ein Jahr vorher gegangen wäre, dann hat man den jetzt in Erinnerung als der Mensch, der das alles aufgebaut hat und gross gemacht hat und so, hat man zwar immer noch, aber halt immer mit dem Nachsatz oder mit diesen Nachsätzen, die ich vorher gesagt habe. Also so Swift als sein Lebenswerk, das ist wie der Ruf ist durch die Art, wie der Abgang passiert ist, ist das alles ein bisschen ramponiert.
Das war meine nächste Frage. Wie wichtig war er denn für Swift?
Ja, also er war der Gründer und Spiritus Rector, oder? Er hat sozusagen die Methode erfunden, oder? Also im 71, wenn man zurückdenkt, 1971, ist er angegangen und hat eigentlich eine Management-Konferenz angefangen zu gründen. Er war selber ein ETH-Maschineningenieur, er ist eigentlich also aus der Betriebswirtschaft und aus der Industrie gekommen und hat dann ist Prof geworden an der Universität Genf und hat gleichzeitig angefangen, so amerikanische Management-Methoden zu propagieren und das reinbringen nach Europa. So. Und hat das so verknüpft mit dem Stakeholder-Ansatz, also mit der Idee, dass verschiedene Interessenvertreter wichtig sind für ein Unternehmen. Also da geht es nicht nur um die Aktionäre, sondern halt auch um die Arbeitnehmer und um den Staat und wer da sonst alles noch umeinander ist. Und das ist so wie der Kern gewesen, oder der Nukleus, wo dann die Organisation immer mehr rausgewachsen ist. Und als World Economic Forum hat man es erst irgendwie 16 Jahre später dann benannt. Also es war erst in den späten 80er Jahren, wo dann immer mehr und mehr auch Politiker dazugekommen sind. Aber er hat das wie erfunden und über die Jahre auch geprägt. Er hat die Kontakte gehabt zu den wichtigen Leuten. Das sind alles sehr viele persönliche Netzwerkbeziehungen gewesen, wo der Klaus Schwab persönlich gehabt hat. Er hat die Nattelnummer gehabt sozusagen. Er hat sie dann auch wieder gelöscht, wenn die Leute aus den wichtigen Funktionen rausgegangen sind. Also er ist wirklich so ein bisschen die zentrale Figur gewesen. Aber dann ist er halt auch wirklich irgendwie 50 Jahre älter geworden über den ganzen Zeitraum hinweg. Und irgendwann hat die Organisation irgendwie auch ein bisschen überlebt. So.
Ich glaube, zentral ist das, was du vorher auch gesagt hast, Mario, eben, dass er es geschafft hat, die Veranstaltung immer politischer zu framen, auch den Event eigentlich zu einem Fixpunkt zu machen im Kalender von allen wichtigen Wirtschaftsführern und von der politischen Elite, dass man weiss, im Januar ist das WEF immer in Davos. Ich glaube, das hat ganz wesentlich damit zu tun, dass man jetzt heute so darüber redet, dass ihm das gelungen ist. Eben, wie du vorher gesagt hast, so wie er es gegründet hat, ist die Veranstaltung ja noch nicht besonders sexy gewesen, so als Managementkonferenz.
Ja, und was man auch noch sagen kann, am Anfang war die geschlossen gewesen, oder? Heute ist es ja ein Pressespektakel auch, es wird gesendet wie verrückt und in den ersten knapp 30 Jahren ist die Öffentlichkeit gar nicht eingebunden gewesen, sondern das ist hinter verschlossenen Türen hat das stattgefunden.
Weiss man, ob jetzt die Nachfolger von Klaus Schwab, gerade auch wegen den unangenehmen Dönus geht beim Abgang, das WEF im gleichen Sinn und Geist weiterführen?
Also mein erster Eindruck aufgrund von, wie man jetzt das WEF dieses Jahr aufzieht, scheint es mir so zu sein, dass es recht ähnlich weitergeht. Man ist weiterhin auf den Dialog aus und man ist weiterhin darauf aus, möglichst viel von den weltweiten Staatschefs und CEOs von den grossen Konzernen vor Ort zu haben, die zum Austausch zu bringen. Es ist auch so, dass nach wie vor zum Beispiel Russland fehlt, also dort hat es auch keine Korrektur gegeben. Der erste Eindruck erscheint so, dass man inhaltlich eigentlich relativ konstant weiterfährt und dass sich die Organisation wie über den Klaus Schwab rausgewachsen ist und ihre Positionierung wie gefunden hat und jetzt eigentlich so weitermacht mit den neuen Leuten.
Vielleicht ist der Anlass sogar noch ein bisschen politischer geworden. Ich weiss nicht, wie viel das zu tun hat am Schluss mit den neuen Chefs oder wie viel mit der weltpolitischen Situation. Aber dieses Jahr sind über 60 Staats- und Regierungschefs angemeldet. Das hat man auch betont, das sei ein Rekord. Also die politische Komponente, die ist sicher nicht unwichtiger geworden dieses Jahr, kann man sagen.
Bevor wir das aktuelle Programm anschauen, du hast gesagt, 60 Staatschefs und Staatschefinnen haben sich angemeldet, Rekord. Wie wichtig ist denn das Treffen tatsächlich?
Ich glaube, es ist wichtig als Dialogplattform. Ich glaube, es ist ein Fixpunkt geworden im Kalender, weil alle merken, dass alle dort sind. Oder? Wenn die kritische Masse mal überschritten ist und man weiss, dass man sehr viele Leute in sehr schneller Zeit kann treffen und sich austauschen, dann ist das einfach ein grosser Vorteil für alle. Ich glaube, die grossen Slogans, die da verkündet werden, oder vor allem auch in der Vergangenheit verkündet worden sind, das ist vor allem die Verpackung. Der Inhalt ist eigentlich einfach das Netzwerken, dass man miteinander schwätzt. Und das ist halt etwas, wo in dem Ausmaß, dass wirklich so viele Leute zusammenkommen, oder? Es sind auch, ich glaube, irgendwie zwischen 800 und 1000 CEOs von den grössten Konzernen von der Welt sind vor Ort. Dass all die Leute an einem Ort sind, das gibt es sonst eigentlich fast nicht, dass dermassen eine Konzentration stattfindet.
Es kommt einem manchmal so ein bisschen vor wie bei so einem Club. Wenn es schon eine lange Schlange davor hat, dann können dann noch mehr Leute anstehen und wenn dann auf der Gästeliste stehen. Es ist so wirklich so ein bisschen eine selbstverstärkende Dynamik. Und eben, wir haben vorher schon so ein bisschen über das Politische geredet. Das ist über die Jahre wichtiger geworden, haben wir gesagt. Und ich glaube, es hat dieser Plattform auch erst so die Legitimation gegeben. Oder, also irgendwie Wirtschaftsführer, die miteinander darüber reden, wie sie irgendwie noch mehr Geld machen können, ist dann halt Welt, also für die Weltöffentlichkeit weniger interessant, als wenn man sich da das Motto gibt, wir wollen die Welt verbessern. So redet man ja eigentlich jedes Jahr. Und es hat natürlich auch immer wieder Begegnungen gegeben, wo es wirklich weltpolitisch wichtige Momente gegeben hat an diesem WEF. Gleichzeitig muss man auch sagen, ein Teil von diesem Framing dient auch dazu, um die eigene gesellschaftliche Bedeutung zu unterstreichen, zum
Marketing machen, oder? Um sich zum PR machen für die eigene Veranstaltung.
Ja, ich will fast noch darüber ausgehen. Marketing machen, ja.
Um sich aufladen mit Bedeutung.
Genau. Also auch die Wirtschaftsführer, die früher ja ein bisschen weniger wichtig gewesen sind in der Weltpolitik, wo wir jetzt auch zuletzt gesehen haben, wie wichtig, dass die auch in der Schweiz können werden. Aber einfach so der Geist von Davos, den man immer wieder beschworen hat, das schwingt ja immer so ein bisschen mit, dass dort die ganz grossen Krisen gelöst werden. Und auch wenn das natürlich in der Regel nicht so ist, sondern wie der Mario gesagt hat, vor allem eine Dialogplattform ist, glaube ich, darf man so den Mythos, den das WEF umgibt, darf man fast nicht unterschätzen.
Ich würde gerne festhalten, dass Dialogplattform ein ganz schlimmes Wort ist. Und dann würde ich aber gerne noch fragen, gibt es einen Moment in der Geschichte, oder hat es einen Moment gegeben in der Geschichte, wo auf dieser Plattform wirklich etwas passiert ist, was die Welt zum Besseren gemacht hat?
Also ich bin Jahrgang 1983 und meine eigene Wahrnehmung hat irgendwann in den Nullerjahren angefangen von dieser Veranstaltung. Aber es ist vor allem, glaube ich, in den 90er Jahren hat es immer wieder Momente gegeben, wo wirklich dann halt zum Teil auch wirklich symbolische Sachen passiert sind, aber wo halt wirklich Bedeutung haben. Also zum Beispiel haben sich 1992 der südafrikanische Präsident Frederick de Klerk und Nelson Mandela die Hand gegeben, oder? Das ist symbolisch sehr eine wichtige Geste gewesen. Zwei Jahre später Shimon Peres, der israelische Außenminister, und der PLO-Vorsitzende Yasser Arafat kommen zusammen. Noch weiter zurück hat es eine Situation gegeben, wo Türkei und Griechenland auf Konfliktkurs gewesen sind, wo dann ein Abkommen unterzeichnet haben am WEF. Also es hat wie in den Mythos ist halt auch ein bisschen gefüttert worden, was früher noch passiert ist, also in dieser Zeit. Später, wenn man dann schaut, kommen einem schon vor allem symbolische Sachen in den Sinn. Also ihr mögt euch vielleicht erinnern, es hat eine grosse Demo gegeben, oder? Gerade bevor der Eröffnung vom WEF, wo ein McDonald's zerstört worden ist, in Davos selber. Ein bisschen später dann, oder 19 Jahre später dann, Greta Thunberg, die dort auftreten ist und dort auch richtig bekannt worden ist durch ihre Aussagen. Und dann wir halt so, wie soll ich sagen, mehr durch ihre Ansprache und durch das Kristallisieren von etwas, das in der Luft liegt, durch die Aktivistin, dann global Schlagzeilen gemacht hat, oder?
Our house is on fire. I am here to say our house is on fire. According to the IPCC, we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes.
Wenn man sich den aktuellen Zustand der Welt anschaut, den Zustand von der globalen kapitalistischen Ökonomie, von all den Machtansprüchen, die diverse grossen Staaten haben, woher nehmen denn die Leute, die jetzt nach Davos gehen, die ja mitverantwortlich sind für den Zustand der Welt, um sehr plakativ zu sagen, woher nehmen die Gewissheit, dass sie etwas zum Besseren bewirken können?
Ich bin gar nicht sicher, ob sie diese Gewissheit irgendwo hernehmen oder ob sie überhaupt an das glauben. Ich würde dort nochmal an dem anknüpfen, was ich vorher probiert habe, zu sagen, dass politische Framing, das gibt dem WEF sicher eben einfach ein sehr viel grösseres Gewicht, als wenn es einfach eine Managementveranstaltung geblieben wäre. Und ich glaube, man darf auch sagen, dass da ein gewisser Opportunismus mitspielt. Also Mario hat vorher den Namen von der Greta Thunberg genannt. Also ein paar Jahre lang ist das Thema Klimaschutz ja sehr vordringlich auch behandelt worden an diesem WEF. Eben der bekannteste Auftritt von der Greta Thunberg, der war 2019 gewesen. Dort hat sie die anwesende Elite angeschrien: I want you to panic. Ich will, dass ihr Panik überkommt.
Adults keep saying, we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as you would in a crisis.
Das hat sich natürlich dann sehr gut geeignet, um eine Diskussion zu führen, hat auch zum Zeitgeist gepasst und jetzt sind natürlich die Themen viel weiter weg, obwohl sich ja das Problem in dem Sinn nicht entschärft hat und obwohl es auch nicht so ist, als ob man sich am WEF dann auf griffige Massnahmen geeinigt hätte. Für das ist natürlich dann wieder die falsche Plattform. Also ich gehe davon aus, dass der Ton das Jahr auch wieder ganz anders wird sein an dem WEF. Der Donald Trump soll ja sogar Bedingungen gestellt haben, er nehme nur teil, wenn das WEF alle woke Themen streiche, wobei das WEF dann dementiert hat, dass man sich da vom Trump in die Agenda reinreden lässt.
Ja, ich glaube auch ein bisschen, das WEF ist ein bisschen überverkauft und gleichzeitig unterschätzt. Also überverkauft im Sinn von, was es alles soll können und was alles soll gemacht werden und entschieden werden dort. Und gleichzeitig unterschätzt in der Tatsache, dass wirklich alle miteinander reden, oder? Also es sind auch die internationalen Organisationen dort, auch die Chefin vom Roten Kreuz ist dort, UNO-Chefen, Zentralbanker, oder? Ich glaube, der Wert liegt darin, dass man wenigstens miteinander schwätzt. Das ist etwas, das nicht viel bieten könnte, oder? Aber gleichzeitig muss man es wirklich überhöhen, dass man das legitimieren kann, dass man dort hinkommt miteinander, oder?
Das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, was du jetzt gerade gesagt hast, eben, dass auch internationale Organisationen vor Ort sind, auch NGOs vor Ort sind. Das ist auch nicht immer so gewesen und das hat man dann auch ein bisschen aus einer Notwendigkeit heraus, hat man die Kräfte integriert. Eine Zeit lang war die Stimmung recht kritisch gewesen, so die antikapitalistischen Proteste sind immer lauter geworden und dann hat man sich dann irgendwann entschieden, das Forum zu öffnen, eben die Vertreterinnen und Vertreter auch einzuladen und da muss man sagen, ist eben aus Sicht vom WEF ein gescheiter Entscheid gewesen. Man hat das dann wie so ein bisschen in sich aufsaugen und Kritik von außen hat dann ein bisschen nachlassen und ist jetzt vor allem noch die Sache von der User und verwandten Organisationen.
Ich glaube nicht, dass man zeigen kann, wo es wird hingehen oder dass man entscheidet, wo es wird hingehen am WEF, sondern dass man sieht, wo man gerade steht. Oder? Also jetzt dieses Jahr wird Donald Trump der Stargast sein, wird alles dominieren und man wird einfach merken, dass die Art und Weise, wie er im Moment Geopolitik macht, alles dominiert und das ist jetzt einfach der Status quo 2026. Und das kann man sehr schön beobachten in Davos nächste Woche.
Was noch speziell ist, dass das alles so einbreist ist jetzt, weil der Kapitalismus per se, das ist gerade seine beste Phase aller Zeiten, kann man glaube ich sagen.
Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, auf welcher Ebene man es anschaut. Also wenn man es ökonomisch anschaut, dann ist er sicher nicht in einer Krise. Es gibt ja schlicht keine mehrheitsfähige Alternative zu diesem System. Also die Marktlogik, die hat sich weltweit komplett durchgesetzt oder in allen grossen Märkten durchgesetzt. Aber ich glaube schon, dass man gleichzeitig immer mehr über die negativen Folgen redet vom Kapitalismus, dass die zum Teil auch spürbarer werden, Stichwort Ungleichheit, Klimaschäden. Und dort gibt es auf einer gesellschaftlichen Ebene, glaube ich, schon vermehrt auch eine Debatte darüber, was es denn für Alternativen gibt. Also das Schlagwort ist so ein bisschen der Postkapitalismus, also das Nachdenken darüber, wie ein gutes Leben könnte aussehen, wo eben nicht auf Profitmaximierung ausgerichtet ist. Aber eben, das sind alles sehr theoretische Debatten, die jetzt das System in keiner Art ernsthaft würden gefährden.
Und was ja wirklich interessant ist, die Weltbank sagt 2,5% Wachstum voraus für das Jahr. Also eigentlich der Weltwirtschaft geht es eigentlich überraschend gut. Es ist wie auch immer ein bisschen falsch prognostiziert worden, oder? Wo Donald Trump seine Liberation Day ausgerufen hat, haben auch ganz viele Ökonomen gesagt, hey, jetzt geht es bergab, jetzt ist irgendwie, oder, die Zeit vom Welthandel, die kommt irgendwann ans Ende und es wird alles ein bisschen einbrechen. Und das ist dann alles nicht so passiert. Und die Weltwirtschaft ist recht stabil für das, wie es politisch im Moment rüttelt und tut. Und die Angst ist mehr um, dass irgendwann das wird durchschlagen, oder? Dass irgendwann die geopolitischen Verwerfungen so stark werden, dass es anfängt, einen Wirtschaftsgang schaden und dann auch durchschlägt auf Konjunktur und so und Arbeitslosigkeit und dann richtig anfängt, mehr wehtun. Aber bis jetzt ist der komische Gegensatz da, dass wir einerseits relativ einen guten Wirtschaftsgang haben und andererseits also die geopolitischen Krisen und die Konflikte, wo sehr stark alles dominieren.
Ich finde die Entkoppelung von diesen beiden Ebenen finde ich schon noch interessant. Oder? Wie du sagst, Mario, wenn man einfach Zahlen anschaut, dann sieht es vielmal blendend aus. Und gleich eben passiert etwas in der Gesellschaft. Ich glaube, das merkt man auch, wenn man sieht, dass ein Teil der jungen Leute zumindest ganz eine andere Einstellung haben zum Arbeiten, als es die älteren Generationen hatten und viele haben, die an dem WEF sind. Oder? Das ist das beliebte Genre im Moment, so Artikel, wo es darum geht, dass sich junge Leute fragen, warum soll ich einen 100%-Job machen, wenn ich sie eh nicht auf den grünen Zweig bringe. Manchmal wird es dann auch fast ein bisschen ins Lächerliche gezogen, dass irgendwie junge Influencerinnen brüllend zusammenbrechen, wenn sie von ihrem 9-to-5-Job erzählen. Dort sind wir dann in einem Bereich, wo man sich manchmal auch ein bisschen darüber lustig macht, aber jetzt auf der ernsthaften Seite auch. Der Tagesanzeiger hat gerade in diesen Tagen jetzt eine grosse Umfrage veröffentlicht, wo man die Leute ganz offen fragt, wie geht es euch, was macht euch glücklich, was interessiert euch, was macht euch weniger glücklich. Und dort ist eine grosse Erkenntnis, ist, dass auch wenn man die Leute so ganz offen fragt, dass viele sagen, die steigenden Preise, das ist ein Problem für mich und eben bei uns in der reichen Schweiz. Und dass das wirklich etwas ist, wo die Leute sehr fest beschäftigt. Und ich glaube, das darf man einfach auch nicht außer Acht lassen, wenn man immer auf die schönen Zahlen verweist, sondern muss dann auch gut schauen, wie sind die Vermögen verteilt und was passiert da in den verschiedenen Bevölkerungsschichten gerade.
Wenn ich genau das WEF der Ort, wo man so Fragen müsste behandeln.
Ich hätte sagen, eigentlich müsste jetzt das Schlagwort Affordability auftauchen am WEF, oder? Also kann ich es mir leisten? Kann ich mir etwas leisten oder nicht? Das ist in den USA im Moment auch gerade ein ganz grosses Thema. Und bei uns, wie die Umfrage gezeigt hat, ist es auch.
Ob Affordability am WEF wirklich Thema sein wird, das werden wir sehen. Es wäre aber nicht das erste und nicht das einzige wichtige Thema, das am WEF eben nicht diskutiert wird. Unser ehemaliger Kollege, der Konstantin Seibt, hat dieses Jahr in der Republik eine grosse kritische Würdigung vom WEF geschrieben und hat dann schon folgenden Satz. Es ist kein Zufall, dass das WEF so ziemlich alle Probleme der Welt zum Thema gemacht hat, außer einem. Steuern. Ist das so?
Es gibt ja einen legendären Auftritt von Rutger Bregmann, einem Historiker.
This is my first time at Davos and I find it quite a bewildering experience, to be honest.
Wo gesagt haben, ja, eigentlich müssen wir nur über Texas reden am WEF, aber es passiert nie.
Speak about, you know, how we're wrecking the planet. And I mean, I hear people talk in the language of participation and justice and equality and transparency. But then, I mean, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. I mean, it feels like I'm at a firefighters conference and no one's allowed to speak about water. I mean, this is not rocket science. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more. But come on, we got to be talking about taxes. Yes. That's it. Taxes. All the rest is bullshit, in my opinion.
Das ist auch so ein Moment gewesen, wo dann globale Schlagzeilen gesorgt hat, weil er halt auch offensichtlich einen Nerv getroffen hat. Ich glaube, es stimmt, dass man nicht selten über globale Mindeststeuern redet oder über die Frage vom Steuerwettbewerb oder von Steuervermeidung durch die Reichen zum Beispiel. Aber ich glaube, das WEF hat selber nicht das Gefühl, dass das seine Aufgabe sei, weil das WEF denkt von der Wirtschaft her, oder? Es denkt von den Unternehmen her und wie die operieren und wie der Handel funktioniert und so. Und da hat man wie quasi die Frage, wie sich die Staaten finanzieren, wie sich die aufbauen und wie Staaten sollen besser werden. Das ist wie nicht das Thema am WEF, oder? Und dann ist es halt auch einfach, das Thema beiseite zu lassen.
Ich würde da bis zu einem gewissen Grad widersprechen. Es ist eigentlich, wenn du den Anspruch hast, eine bessere Welt miteinander zu gestalten und dass die Politik und die Wirtschaft die zusammen sollen gestalten, dann müssten natürlich so Fragen wie Steuern behandelt werden. Eben wie du gesagt hast, in gewissen Auftritten werden sie das auch. Aber das ist natürlich, dort wird es dann konkret. Wenn du dich dort committen willst, dann geht es um Zahlen. Und die Eigenart von diesen Mottos, die Philipp am Anfang zitiert hat, oder
hast du ja nicht alle erfunden, Jacqueline.
Aha, danke. Aber bist du näher dran gewesen, am Ton, den die haben? Nein, eine Eigenart von diesen Mottos ist ja, dass die relativ vage sind, dass man dort so viel reininterpretieren kann, wie man will, oder eben so wenig.
Das hat übrigens auch eine Frage sein für die Blitzhunde am Anfang. Wie heisst denn das Motto von der aktuellen Ausgabe?
Das habe ich mir angeschaut, weil die sind fast so lustig wie die Street Parade Mottos Amix. Ich glaube, das Jahr ist «A Spirit of Dialogue».
Sehr schöne Überleitung zur aktuellen Ausgabe. Jacqueline, du hast gesagt, es kommen ganz viele Politikerinnen und Politiker. Können ein bisschen das Best-of geben? Wer wird alles erwartet?
Ja, also ich habe Donald Trump schon erwähnt. Der wird auch seine Minister mitbringen, also grosse amerikanische Delegation. Dann Ukraine, der Herr Zelensky. 6 von 7 G7-Staaten, Frau von der Leyen. Dann aus Südamerika Milei. Petro, also Kolumbien, dann grosse chinesische Delegation mit dem Vize an der Spitze, der israelische Staatschef Isaac Herzog, recht grosse afrikanische Delegation, aber dann auch der syrische Präsident neu, der Ahmad al-Shara, der NATO-Chef, die Chefin vom Roten Kreuz, die UNO und, oder? Und jetzt habe ich irgendwann mit den Wirtschaftsvertretern angefangen. Dort ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass alle grossen Öl-CEOs wieder kommen. Oder? Im Kontext von Venezuela ist es interessant, die sind zum Teil nicht mehr gekommen und sind jetzt wieder alle da, weil Donald Trump ist da und dann gibt es halt einen gewissen Magneteffekt auch.
Das war gerade meine nächste Frage. Würden die alle auch nach Davos reisen, wenn der Trump nicht kommen würde?
Ich bezweifle das Bild vom Club mit der langen Schlange, habe ich vorher schon gebraucht. Ich würde, glaube ich, nochmal auf das verweisen.
Genau, wenn es einen Stargast im Club hat, dann wird die Schlange länger.
Was ist denn im Trump seine Mission in Davos? Warum kommt er überhaupt?
Wer weiß schon, was der Herr Trump genau möchte und für Missionen hat. Naheliegend ist, dass er seine bekannte Agenda vorantreiben will, dass er seine America First-Strategie der Weltöffentlichkeit nochmal will präsentieren und zeigen, wie er das macht und Amerika als Produktions- und Innovationsstandort wieder attraktiver machen will. Und das Ironische ist ja, dass sich das recht fest beißt eigentlich mit dem Wert, den SWEF sonst vertritt. SWEF steht ja eigentlich für das Gegenteil von dem, was der Trump da macht und predigt. Also für multilaterale Zusammenarbeit, für globale Strategien, die auch langfristig funktionieren. Und das muss man, glaube ich, nicht mehr sagen, wie erratisch, dass der Trump zum Teil auftritt und dass er oft wirklich halt das Gegenteil von dem vertritt. Wirklich kurzfristige nationale Interessen. Gerade kürzlich hat er ja gesagt, das internationale Recht sei ihm eigentlich egal. Also das ist eigentlich ein recht krasser Gegensatz, wenn man so will.
Zeigt sich auch ein bisschen die Beweglichkeit der Organisatoren, oder? Dann macht man sich das halt einfach passend. So. Und man muss auch sich überlegen, an welchem Moment befindet sich der Donald Trump, oder? Zweite Amtszeit. Viel mächtiger als beim ersten Mal, viel weniger bremst von seinem eigenen Kabinett. Kommt aus dem Erfolg raus, in Anführungsstrichen, dass man hat können den venezolanischen Präsidenten entführen und in den USA verhaften. Er ist in Grönland am Drohungen aussprechen, mit dem Iran im Konflikt, im Austausch und quasi in der Offensive geht und aus dem Moment von der Stärke raus kommt er auf Davos und will natürlich einfach auch quasi im Zentrum sein und das auch ein bisschen zelebrieren, dass er der Stargast ist im Club, sozusagen, dass alle auf ihn schauen und er weiß ganz genau, dass die Weltöffentlichkeit in dem Moment, dass er so einen Sog wird ausüben und das nutzt und zelebriert er auch.
Apropos Iran, kommt auch eine iranische Delegation nach Davos?
Ja, auch der Iran wird eine Delegation schicken. Der Außenminister, der Araghchi, der inzwischen auch einiges an Bekanntheit gewonnen hat, weil er halt immer die öffentliche Figur ist, die im Ausland auftritt, der wird dort sein.
Also es kann durchaus sein, je nach Entwicklung, dass das ein recht grosses Thema könnte werden in Davos. Was die anderen wollen, vom Trump, wo kommen wir? Ist auch relativ offensichtlich. Er hat den Kolumbianer schon droht. Mit dem Zelensky ist so ein bisschen eine On-Off-Beziehung. Gibt es Unterstützung, gibt es keine Unterstützung? Die werden sicher versuchen, auf die gute Seite von ihm zu kommen. wer das auch wird versuchen, dass sie mir, nehme ich auch schwer an, oder? Wisst ihr da, was da geplant ist, von der Bundesräte aus, wegen Zoll und so weiter?
Ich habe mit dem Guy Parmelin ein Interview gehabt im Dezember und habe ihn genau das gefragt. Und dann hat er gesagt, ja, man müsse da nicht zu viel erwarten. Man könne nicht verhandeln am WEF, da hat man keine Zeit dafür. Aber es geht quasi darum, Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, wir sind im Fall bereit, wir haben das Verhandlungsmandat jetzt verabschiedet, wir können jetzt verhandeln, wir haben das Ziel, das wir haben, da bis Ende März ein Ergebnis zu erzielen, dass die Zölle auf 15% bleiben. Wir sind auf gutem Weg, sozusagen. Also wie so Freundlichkeit aussenden und den Kontakt halten. Das ist das, was sich der Guy Parmelin erhofft.
Apropos Zölle, wo steht man denn eigentlich aktuell mit diesem Deal?
Ja, vielleicht haben wir schnell zurückgeblendet, eben, falls es jemand sollte vergessen haben. Der Trump hat ja für die Schweizer Importgüter oder für einen Teil von ursprünglich Zöll von 39% verhängt. Dann hat es die berühmten Goldbarren und Rolex-Auftritte gegeben. Und daraufhin haben die Schweiz und die USA dann eine Absichtserklärung unterzeichnet, die eben beinhaltet, dass man auf 15% runterkommt. Und das ist aber eben erst einmal eine Absichtserklärung. Das muss man noch quasi fixieren. Und der Bund hat erst gerade gestern, glaube ich, oder wahrscheinlich, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, vorgestern grünes Licht gegeben für das definitive Verhandlungsmandat. Und jetzt muss man da noch Nägel mit Köpfen machen und erwartet wird, wie es Mario vorher schon gesagt hat, dass das Zollabkommen dann bis Ende März vorliegt. Und wenn das nicht gelingt, das Abkommen so abzuschliessen, dann wird es eben wieder spannend, ob die Zölle dann vielleicht auch wieder steigen.
Aber provisorisch ist es schon in Kraft.
Genau. Also man ist im Moment eigentlich in Anführungsstrichen an einem guten Ort. Das Problem ist, wenn da plötzlich neue Forderungen aufkommen oder wenn irgendwelche Roadblocks da rum sind, dass man nicht zu einem Abschluss kommt, das könnte sein, dass dann die USA plötzlich wieder Druck ausüben. Und umgekehrt ist auf der Schweizer Seite so, es muss noch durch den ganzen demokratischen Prozess und dann stellt sich auch irgendwann die Frage nach einem Referendum. Also das ist überhaupt noch nicht gegessen.
Das sind alles so Seitenaspekte, die dort besprochen werden. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Es geht um die grossen Krisen an diesem WEF. Es geht um Nahen Osten, es geht um Iran, es geht um die Ukraine, es geht auch um die neue Aufteilung der Welt. Wie wichtig ist es, dass man so über Krisen schwätzt, möglichst öffentlich, auch im Wissen darum, dass es ziemlich sich nicht wieder ändert?
Also etwas vom Wichtigsten, was passieren wird am WEF, es ist das Treffen von der Koalition der Willigen mit dem Donald Trump, also die europäischen Staaten, die eigentlich über Sicherheitsgarantien verhandeln, für den Fall, dass man sich im Ukraine-Krieg könnte einigen. Die sind jetzt das am Organisieren. Und da ist es jetzt wirklich so, das ist Hardcore-Geopolitik, die stattfinden wird in Davos. Und der Nutzen ist, dass alle in Davos sind und das dort machen können. So. Und dann ist es wahrscheinlich unterschiedlich, oder? Eben, wenn jetzt der neue syrische Präsident kann reden mit europäischen Partnern das erste Mal, oder wenn jetzt Kolumbien vielleicht die Möglichkeit hat, sich auszutauschen mit verschiedenen Staaten, dann kann das vielleicht irgendwie die Sachen ein bisschen voranbringen, oder? Man hat nicht viel Zeit, weil das geht ja alles dermaßen schnell und sind dermaßen viele Leute vor Ort. Aber ich glaube, also mit denen, die ich geredet habe, die in diesen Räumen sind, die sagen da einfach, es hilft, dass man sich einfach mal sieht.
Ein Ausdruck, der in diesem Zusammenhang an mich gefällt, ist, man will quasi eine gemeinsame Sprache überhaupt finden für die Probleme, die es gibt. Oder die Krise, die verschwindet nicht, nur weil man am WEF darüber redet, aber sie bleiben A, sichtbar und B, eben kann man wie sich eigentlich darauf einigen, was ist eigentlich das Problem und wie sieht man das? Und manchmal werden so auch Missverständnisse ausgeräumt und hilft denn das auch bei den späteren Problemlösung. Das ist jetzt natürlich die optimistische Lesart, die pessimistischer ist dann, dass nachher zum Teil dann halt eben nicht mehr so viel mehr passiert. Aber da gibt es halt beides.
Apropos Nutzen. Wie wichtig ist es für die Schweiz, dass das Treffen hier stattfindet?
Ich glaube, es ist aus Schweizer nationaler Interessensicht ist ein grosser Vorteil, weil erstens hat die Schweizer Regierung und die Schweizer Interessenvertreter haben Zugang zu sehr vielen Leuten, die normalerweise nicht einfach so überkommst. Also du hast quasi einfach einen Ort, kannst mit allen reden. Das hilft. Und das Zweite ist, dass die Schweiz halt als Organisatorin von dem Ort medial sehr bekannt ist. Oder? Da wird eben, wie gesagt, gesendet. Und die Schweizer, also ist es ein bisschen ein klischiertes Bild, oder? Davos mit Schnee und alles klein und herzig und so und der Spirit of Davos und dann geht man vielleicht sogar noch Skifahren, der ein oder andere. Es ist alles ein bisschen überzeichnet, aber gleichzeitig ist es immerhin ein Bild und es wird rausgesendet, oder? Das ist ein Werbewert, den man so nicht kann, wo man nicht messen kann.
Wir haben jetzt mehrfach gesagt, wir sind an einem Punkt, wo die Weltordnung neu definiert wird, wo die Schweiz als kleines, schwaches Land kein einfaches Standing hat, wo auch viele Vertreter von der Schweiz wahnsinnig Angst haben vor einem Bedeutungsverlust, den wir haben könnten, jetzt ganz abgesehen von allen sicherheitspolitischen Überlegungen natürlich auch, die separat angestellt werden müssen. Aber es geht auch immer darum, man möchte jemand sein auf der Welt. Und ich glaube, auch gerade für diesen Punkt ist SWIFT halt sehr zentral für diesen Teil des Selbstverständnisses.
Danke vielmals. Wir hören auch auf mit der Schlussrunde. Du hast gerade beides erwähnt, dass man am Ende gut unterscheiden kann, ob es jetzt das Motto von der Street Parade ist oder vom WEF. Ich tue jetzt auch schnell ein paar Mottos vorlesen und die müsst drei mögen, ob es Davos ist oder Zürich, WEF oder Street Parade. Seid ihr bereit?
Yes.
Today is tomorrow.
Street Parade.
Bravo. Rebuilding Trust.
WEF.
Ja, das war einfach gewesen. History at the Turning Point.
WEF.
Bravo. Still Have a Dream.
Street Parade.
Jetzt habe ich noch kurz überlegen. Und Achtung, noch ein einfaches. Enjoy the Dance Floor and Save It.
WEF, oder?
Wunderbar. Das war es, würde ich sagen, mit dem Politbüro zum WEF in Davos, das nächste Woche stattfindet. Wir werden auch diverse Berichterstattungen haben über Trump, der kommt und über alle anderen Sachen, die passieren. Daniel Rui vom Inland ist dort, Jakob Brusos von der Wirtschaft, andere Kolleginnen und Kollegen. Wir werden noch ein Apropos dazu machen, das nächste Woche kommt. Das war es jetzt mal mit dem Politbüro dazu. Jacqueline Bücher und Mario Stäuble haben SWIFT geschätzt. Ich heiße Philipp Loser. Diese Folge vom Politbüro hat der Noah Fenn produziert. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis dann. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.